Das ist gut. Ich soll euch heute an das Vaterherz von Gott rufen. Das ist mein Auftrag und das will ich gern machen. Und bevor ich einfach das sage, was ich glaube, was ich bekommen habe, was ich sagen soll, gibt es ein paar Sachen, die ihr vielleicht es gut ist für euch zu wissen und euch bewusst zu machen. Und das Erste ist, dass bevor die Welt geworden ist, Gott dich kannte. Dass du sein Wunsch warst in seinem Herzen, bevor irgendwas Sichtbares war, wusste er, dass er dich wollte. So wie du jetzt bist. Nicht anders. So wie du bist, wollte er dich. Und er hat genau das Bild von dir gehabt, wie du aussehen solltest, deine Familie. Und er wusste, in welche Umgebung er dich setzt, er wusste deine Umstände, er wusste auch, dass es manchmal nicht einfach sein würde. Das wusste alles und er kennt dich und er kannte dich und er weiß jeden Gedanken, den du denkst, jeden Gedanken, den du noch nicht gedacht hast, jedes Wort, das noch nicht auf deine Lippen gekommen ist, kennt er und weiß er. Und er wollte dich als seine Kreatur, seiner Schöpfung, aber er wusste auch, dass er dich in eine gefallene Schöpfung hineinsetzt. Das wusste er auch. Und er wusste auch und er wollte dich zu dem Teil von der neuen Schöpfung machen. Vor Grundlegung der Welt hat er dich auserwählt dazu. Aus einem freien Entschluss. Nicht, weil du was Tolles gemacht hast, nicht, weil du was Blödes gemacht hast, sondern weil es sein freier Entschluss war. Einfach nur deshalb. Und er wollte dir Anteil geben an seinem Leben. Und das ist die neue Schöpfung. Er wollte dir Anteil geben an einem neuen Leben, an einem ewigen Leben, das in Gemeinschaft mit ihm ist, in alle Ewigkeit. Und das ist sein Plan, den wird er ausführen, den hat er schon zum Teil ausgeführt. Und nichts wird dem in die Quere kommen. Und es ist wichtig, dass du weißt, dass du auserwählt bist, von Gott nach einem freien Entschluss, das Leben zu teilen. Okay? Und er ist dein Vater geworden. Er war nicht dein Vater, er war dein Schöpfer. Und jetzt ist er dein Vater geworden. Weil er dich aus sich selbst geboren hat, ist er dein Vater geworden. Er ist nicht wie ein Vater, das ist kein biblisches Bild oder kein Gleichnis, sondern das ist Realität, geistliche Realität. Gott ist dein Vater. Er ist dein Vater. Nicht wie dein Vater, er ist dein Vater. Auch deine Mutter, aber das ist eine neue Predigt. Okay. Und Gott hat mir einen Schwank aus meinem Leben aufs Herz gelegt, den ich teilen soll. Ist nicht ganz unpeinlich, aber das macht nichts. Halleluja. Bekennt einander, ne, und so weiter. Wisst ihr, er ist treu und gerecht. Und zwar hat er mich erinnert an eine Zeit, wo mein Vater noch gelebt hat, mein leiblicher Vater. Mein wirklicher Vater lebt in Ewigkeit, deiner auch. Okay. Und als mein Vater noch gelebt hat, er war aber schon krank, ungefähr, ich glaube, 2 Jahre bevor er gestorben ist, da hat er gesagt, Basti, ich will, bevor ich wirklich richtig krank werde, und er wusste, er wird nicht eines natürlichen Todes sterben, ich will mit dir wegfahren. Ich will mit dir irgendwo in die Karibik fahren, einfach um mit dir Zeit zu haben. Einfach, damit wir nochmal zusammen wegfahren. Einfach, weil er mich geliebt hat, deswegen. Und weil ich weiß, dass das irgendwann nicht mehr gehen wird und dass vielleicht eine harte Zeit kommt, und ich war noch kein Christ, hat er gesagt, wir fahren gemeinsam weg. Und dann haben wir uns unterhalten und wir sind in die Domrep gefahren, in die Dominikanische Republik. Und er hat mich mitgenommen, mein Vater hat mich mitgenommen, ein Riesenprivileg. Und er hat die Reise gezahlt in ein fernes Land, man könnte sagen biblisch, wo Milch und Honig fließt. Ja, türkises Wasser, weißer Sand. Wer schon mal da war, der weiß, dass die Postkarten lügen. Die sind nie so schön, wie es im Original ist. Das ist selten, aber so ist es. Und er hat mich mitgenommen und er hat mich da versorgt. Ich war noch ein Schüler, also so Physio-Schüler zwar, aber ja, Ich habe kein eigenes Geld verdient, das heißt, ich war auch abhängig von ihm. Und er war aus freien Stücken. Mein Vater war ein extrem gütiger Mann. Das schätze ich sehr. Habe ich sehr geschätzt. Aber mir war es auch irgendwo nicht peinlich. Aber mein Vater hat dann gemeint, okay, was machen wir heute? Gehen wir schnorcheln oder irgendwas? Und ich war 22, tief verstrickt in die Welt, in Frauengeschichten und den Konsum von illegalen Pflanzenbestandteilen. Ja, ich habe gesagt, das ist nicht unpeinlich. Das ist auch keine Entschuldigung, dass ich zur Welt gehört habe. Und so hat mein Vater mich mitgenommen, aber ich war auch abhängig von ihm. Er hat mich versorgt. Morgens haben wir uns gesehen, wir haben gemeinsam gefrühstückt, wenn ich nicht zu sehr einen Kater hatte und ausgeschlafen habe. Ich habe in 10 Tage meinen eigenen Weg gegangen. Ich hätte ganz viel Zeit mit meinem Vater haben können. So viel Zeit. Mit ihm schnorcheln gehen, mit ihm einfach an seinem Herzen sein. Und das war sein Wunsch. Und mein Vater ist nie in diesen 10 Tagen sauer geworden. Er hat mir nie Vorwürfe gemacht, nie Vorhaltung. Ich habe dich hier mitgenommen und jetzt und gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und ich habe ihn abends gesehen und er hat mich trotzdem versorgt, großzügig. Er war immer da, es war gut. Und ich habe für mein damaliges Verständnis eine gute Zeit gehabt, eine sehr gute Zeit. Aber ich bin an dem Zweck von dieser Reise vorbeigegangen. Meinem Vater nahe zu sein, so wie ich es danach hätte nimmer kommen. Und mein Vater wusste das, dass die Zeit kommt, wo es schwierig wird. Und die kam. Und die kam. Und als wir uns kurz bevor er gestorben ist, weiß ich noch wie heute, in einem Krankenzimmer im Nürnberger Nordklinikum ausgesprochen haben, da habe ich ihm das gesagt, Papa, mir tut es leid, du hast mich damals mitgenommen. Und es war so, so schön, wie viele Väter machen das. Und ich habe es weder gewertschätzt, noch habe ich mir die Zeit für dich genommen, die du wolltest. Und es hätte mir selber so gut getan. Und ich habe die Traurigkeit in seinen Augen gesehen, dass sie ihn traurig gemacht hat. Und dann war es gut. Und er hat mir vergeben, ich habe mich entschuldigt. Es war wunderschön. Und er ist ein halbes Jahr später gestorben. Warum erzähle ich euch das? Jesus betet im Johannes 17, Vers 3, er betet für seine Jünger, kurz bevor er geht, kurz bevor er stirbt, und er sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Er sagt, das ist das ewige Leben, also das ewige, neue Leben, das er uns gegeben hat, die neue Schöpfung, das Leben, das er in uns reingelegt hat, das ist, dass sie dich erkennen, Vater. Das ist das ewige Leben. Und jetzt steht da erkennen. Und es macht immer Sinn zu sagen, okay, ja, kennen, okay, ich kenne auch viele Menschen. Aber was steht da für erkennen? Und es macht manchmal, kann man extrem große Schätze heben, wenn man in den Urtext schaut. Und welches griechische Wort da steht, ist gnosko. Nur zur Info. Aber ihr werdet euch das Wort merken, nach dem, was ich gesagt habe, da bin ich sicher. Und es ist schön zu wissen, wo das Wort noch steht. Gnosko heißt kennen, erkennen aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Erleben. Und das Wort wird noch gebraucht in Matthäus 1, Vers 25 unter anderem. Und da steht, Josef nahm Maria zu sich und erkannte sie nicht, bis sie seinen Sohn geboren hatte. Dasselbe Wort, gnosko. Was heißt das? Es ist nicht kennen, es ist nicht erkennen. Was Gott da schreibt oder schreiben lässt, ist, erkennen bedeutet, dieses Wort bedeutet die tiefste Gemeinschaft, die zwei Wesen miteinander haben können. Die tiefste Verbundenheit. Es bedeutet eins werden. Es bedeutet so eine Nähe, wie es näher nimmer geht. Bis, ich meine, er kannte seine Frau, könnte man sagen, das ist ein bisschen verklemmt. Er kannte seine Frau nicht. Aber das ist dasselbe Wort im Griechischen. Es geht bis, ne? Genau. So weit. Und weiter. Und weiter. Das meint das Wort. Und es gibt ein anderes Wort für erkennen in der Bibel. Das heißt oida auf Griechisch.
Oida, klingt schön, ne?
Weicher als ginosko. Das sagt Jesus auch, neuer Wein, neue Schläuche. Aber sie werden sagen, der alte ist milder. Das ist genau das. Das ist schön, danke. Oida. Und dieses Wort steht, heißt auch kennen, erkennen. Aber es bedeutet im Vergleich zu ginosko, bedeutet es kennen aufgrund von einer inneren Überzeugung. Oder verstehen. Und es wird gebraucht, zum Beispiel Matthäus 26, Vers 72, Petrus geht Jesus hinterher in den Vorhof, wo er gefangen genommen wurde, und er verleugnet ihn und sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Und Petrus hat Jesus verleugnet, das schwächt es nicht ab. Aber was er gesagt hat, damit, ich verstehe ihn nicht, diesen Jesus kenne ich nicht. Den Jesus, mein Herr, der hat halb Israel aufgemischt, halt so Zeichen und Wunder getan, die Pharisäer Lügen gestraft, halt Vollmacht, Souveränität, ne, Abhang runterschubsen und er geht einfach durch und diese ganzen Dinger, die wir kennen, unser Jesus, der starke Held, der Befreier Israels, Halleluja, jetzt geht's richtig los. Und dann im Garten Gethsemane, er lässt sich einfach abführen, widerstandslos. Und Petrus sagt, den Jesus verstehe ich nicht, kenne ich nicht. Versteht ihr? Das hat seiner innersten Überzeugung war das entgegengestanden. Das sieht man auch im Garten Gethsemane. Er schlägt dem Hohepriester, dem sein Knecht das Ohr ab und sagt, nein, nicht mit uns, ne? Und vorher beim letzten Abendmahl nach der Fußwaschung, auf keinen Fall wirst du sterben. Und Jesus schilt ihn. Das sieht man sein Herz. Er hat das nicht verstanden. Der ermutigt mich extrem, der Petrus. Weil der hat ihn in Fleisch und Blut gesehen und ich nicht und, ne? Ja, das ist beruhigend, finde ich. Aber merkt ihr, das sind zwei Paar Schuhe. Gott zu verstehen, alles von ihm zu verstehen. Und wir haben hier in der Gemeinde so viel Wissen und Offenbarung über so viele geistliche Dinge und es ist so gut. Gott zu kennen aufgrund von einer inneren Überzeugung. Aber das ist nicht das ewige Leben. Das ewige Leben ist Ginosko, Herzensgemeinschaft mit Gott. Auch wenn ich ihn vielleicht manchmal nicht verstehe. Und ich verstehe Gott oft nicht. Aber das muss auch nicht sein. Das ist ihm gar nicht wichtig, dass ich alles verstehe. Hätte ich alle Erkenntnisse und wüsste alle Geheimnisse, 1. Korinther 13, und hätte die Liebe, hätte Gott nicht an meinem Herzen. Was nützt es? Nix. Ja. Und allzu oft bleiben wir stehen bei Oida. Wir bleiben stehen, wir haben eine Überzeugung. Ich weiß, so und so ist es. Ich kenne die Bibel, ich habe viele Predigten gehört. Das und das, ich weiß, so und so ist es. Ist für mich ganz klar, mein Glaubensraster. Und so baut sich alles auf. Und das ist gut. Jesus sagt das. Er sagt, ihr durchforscht die Schriften und ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben. Und er tut recht daran. Denn sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr kommt nicht zu mir, um es zu empfangen. Und was hindert uns? Das ist doch die Frage. Was hindert uns, einzutreten in dieses Ginosko? Was hindert uns, in diese tiefste, engste Gemeinschaft mit Gott einzutreten, in diese Hingabe? Wisst ihr, Ginosko bedeutet, Josef hat mit Maria nicht geschlafen und das bedeutet Hingabe, das bedeutet verletzlich zu sein, das bedeutet alles sich zu offenbaren, zu zeigen, wie man ist, halt nackt, nicht nur körperlich, seelisch, halt dem anderen alles zu geben, was man ist, wer man ist, was man hat und was man auch nicht hat, alle seine Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, so bin ich und ich kann auch nicht anders sein und du bist du und was Versteht ihr? Das bedeutet Hingabe, Schutzlosigkeit, das bedeutet Verletzlichkeit. Da kommen die tiefsten Fürchte und Sehnsüchte halt in der Seele hoch. Und was hindert uns, da einzutreten mit Gott, wenn wir doch überzeugt sind und eine Überzeugung haben, ja, Gott ist gut, Gott ist Liebe. Aber merkt ihr? Es hindert trotzdem manchmal was. Also mich zumindest, wenn es bei dir nicht so ist. Halleluja. Echt. Praise him, das ist sein Werk dann. Und es ist gut. Und dann genieße es. Aber mich hindert oft was. Jetzt gerade im Moment. Die Predigt heute ist für mich. Und das sind die besten, glaube ich. Also die besten Geschenke, die man am liebsten selber behalten würde. Kennt ihr das? Ja. Ja. Ich verschenke heute eine Flasche Wein. Aber ich habe zwei. Okay. Na gut. Was hindert uns? Was, oder? Ist doch eine Frage. Was hindert uns? Woher kommt dieses innere, diese Vorsicht, dass man das Gefühl hat, wenn ich mich Gott ganz hingebe, wenn ich ihm wirklich mein Leben gebe, nicht mit einem Lippenbekenntnis und nicht das kleine Stückchen für mich behalte, wenn ich wirklich eintrete, dann könnte er mich zerstören halt. Er könnte alles, weil ich dann verletzlich bin. Was hindert mich dran, wenn ich doch weiß, dass Gott gut ist und dass er Liebe ist? Was hindert mich völlig aufzumachen und dass ich trotzdem noch diese Angst habe, dann er enthält mir was vor, ne? Was, woher? Schau meinen alten Bund, oder? Das ist das Beste. Schau meinen alten Bund, wo so viele schöne Gleichnisse für unser heutiges Leben, für einen neuen Bund stehen. Habe ich gefunden. Herrlich. Viertes Buch Mose, Kapitel 21. Ich lese das vor. Es kommt nicht am Beamer, weil der Glaube kommt aus dem Hören, nicht aus dem Lesen. Ne? Genau. Aber trotzdem weiter Bibel lesen, ja? Okay. Ich habe gedacht, das wird ein wenig drückend, aber ist gar nicht, ne? Ist schön. Also, viertes Buch Mose 21, okay. Das Volk Israel, ja, okay, in der Wüste, 40 Jahre unterwegs. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Das war übrigens auch schon ungehorsam, weil Gott hat gesagt, aber okay. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Das Volk Israel ist herausgeführt worden aus Ägypten, aus der Sklaverei. Mose und Aaron kamen und haben gesagt, jetzt ist genug. Sie hatten einen Auftrag von Gott, sie hatten die Autorität von Gott halt. Gott hat den Herrscher der Welt, den Pharao aus Ägypten, der war Gottkaiser damals, der hatte alle Gewalt und er hat ihn so tief gedemütigt durch zwei Hirten. Gott hat das Herz vom Pharao verstockt, ein aufs andere Mal, einfach nur um zu zeigen, wer hier Chef ist. Er hat Wunder getan, noch und nöcher, und die Israeliten haben es gesehen. Die waren dabei, sie haben die Zeichen und Wunder gesehen. Sie sind durchs Schilfmeer durch, Mose hat das Meer geteilt, dann sind die Streitwagen hinterher, sie haben die komplette Armee in den Fluten versinken sehen. Sie haben gesehen, dass ihr Gott Dinge tut, die unmöglich sind für jeden. Sie haben die Wunder gesehen, die Zeichen, sie sind durch die Wüste, unmöglich. Sie sind übernatürlich versorgt worden mit Brot vom Himmel, mit Wasser aus dem Felsen. Sie haben die Machttaten Gottes gesehen. Das wünschen wir uns, oder nicht? Für Nürnberg, da draußen. Aber wisst ihr, und das deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung. Diese Erfahrung von den Machttaten Gottes, von den Wundern Gottes, hat sie geistlich nicht getragen. Sie kannten Gott immer noch nicht. Sie kannten ihn nicht. Sie haben die Zeichen und Wunder gesehen. Sie haben die Feuersäule gesehen bei Tag, bei Nacht und die Wolke bei Nacht. Andersrum, ihr wisst schon. Wie Gott sie führt. Sie hatten die Gegenwart Gottes. Sie hatten einen guten Führer, Mose, der demütigste Mann, der jemals auf der Erde gewandelt ist. Aber sie kannten Gott nicht. Sie haben erlebt mit ihm Dinge, große Dinge. Aber es war ganz schnell vergessen. Es war sofort vergessen. Und das deckt sich mit meiner Erfahrung. Kannst große Dinge im Dienst erleben. Ganz große Dinge habe ich. Und es trägt nicht. Es ist vergessen, ganz schnell. Wisst ihr warum? Weil das sind die Früchte von dem Baum. Aber die Früchte sind für andere da. Der Baum isst nicht von seinen eigenen Früchten. Er nährt sich nicht. Niemals. Er ernährt sich aus den Wurzeln. Und schaue ich doch noch mal kurz auf mein Blatt. Und weil sie ihn nicht kannten, obwohl sie alles erlebt hatten mit ihm, nicht persönlich, versteht ihr? Die hatten auch diese Überzeugung. Wir sind das Volk Israel. Die haben mündlich überliefert von Generation zu Generation. Wir sind das auserwählte Volk Gottes. Gottes Hand ist auf uns. Unser Gott ist der einzig Lebendige. Sie wussten das alles. Oida. Sie hatten eine Überzeugung. Aber sie kannten diesen Gott nicht. Sie hatten keine Herzensgemeinschaft mit ihm. Sie hatten Mose. Der war der Einzige, der Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Und das war ihr Mittler. Und weil sie ihn nicht kannten, haben sie ihm misstraut. Dann war kein Brot da und Honigkuchen den ganzen Tag. Ich kann das schon verstehen halt. Also ich meine, irgendwann langt's halt, ne? Verstehe ich schon. Aber sie haben gemurrt, weil sie ihn nicht kannten. Sie haben gemurrt und sie haben gesagt, ach, Gott ist nicht so gut, weil sie auf die Umstände geschaut haben und Gottes Herz nicht kannten. Und sie haben gemurrt und Gott hat ein Gericht geschickt gegen sie und hat sie von der Schlange hat beißen lassen. Und es sind viele gestorben, haben ihr Leben gelassen. Darum, okay, was hat es mit dir zu tun? Aber ihr kriegt ein Bild langsam, oder? So ein bisschen, genau. Die guten Nachrichten kommen, ganz sicher. Wir sind im alten Bund, ne? Aber Gott ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Unser alter Mensch, die gefallene Natur, ist auch vergiftet worden von der Schlange. Und diese Schlange, das Gift dieser Schlange, war Misstrauen gegen Gott. Die Menschen damals in der Wüste in Ägypten, die waren vom selben Gift vergiftet, weil sie auch Teil von der gefallenen Schöpfung waren. Es gibt jetzt eine neue. Aber diese Schlange hat Misstrauen gesät in die Herzen, in deinen alten Menschen. Und das ist das Gift dieser ersten Schlange, die gesagt hat, sollte Gott tatsächlich gesagt haben, ihr dürft von keinem der Bäume essen? Nee. Sicher nicht. Und Eva hat angefangen zu diskutieren. Da war der Fuß schon in der Tür. Hat gesagt, nein, nur von einem nicht. Und ganz sicher werdet ihr nicht sterben, weil Gott weiß, dass wenn ihr esst, dann werdet ihr sein wie er. Und das will er nicht. Gott enthält euch das Beste vor. Wenn ihr Gott wirklich vertraut und das tut, was er sagt, halt, dann verliert ihr. Ihr verliert. Und es ist euer Schade, wenn ihr euch ausliefert, wenn ihr euch verletzlich macht, wenn ihr euch Gott wirklich aufmacht, wenn ihr Gott wirklich vertraut. Und zwar nicht vertrauen nur, ja, ich vertraue Gott, dass er das und das mir gibt, sondern wenn ihr ihm vertraut und euch ihm ausliefert, dann zerstört er euch. Oder im besten Fall enthält er euch das Beste vor. Und unser alter Mensch ist vergiftet genau von diesem Gift. Genau von dem Gift, vom Gift der ersten Schlange. Und genauso wie die Schlangen in der Wüste ist das Leben in einem, das geistliche Leben, gestorben. Es ist gestorben. Und dann, als ich mit der Simone das besprochen habe, sagte Simone zu mir, ja, ich finde noch gut, dass aus dem Samen von Eva kam dann der, der den Kopf von der Schlange zertreten hat. Halleluja. Ja? Und das stimmt. Die Schlange ist zertreten, der Feind ist entwaffnet, es ist entmachtet, es ist vollbracht. Aber wisst ihr, wenn eine Schlange tot ist, dann ist ihr Gift wirksam trotzdem. Und so wenn wir in dem alten Menschen wandeln, wenn wir da drin bleiben, dann werden wir Gott misstrauen. Und ich weiß, dass ich Gott oft misstraue. Tief drinnen, man gesteht sich das nicht ein. Aber es zeigt sich. Es zeigt sich immer dann, wenn ich zum Beispiel im Dienst oder mit Menschen, also bei mir, mit Menschen rede und versuche ihnen meine Überzeugung zu erzählen, anstatt vom Herz zu Herz aus dem Herzen vom Vater sprechen zu können. Dann merke ich, ich bin in Ui da und ich habe eine Überzeugung, aber keine Herzensgemeinschaft mit Gott. Und das ist wieder Petrus, der dem Hohepriester das Ohr abschlägt. Ja, du kannst jemand das Ohr abreden, ja, mit deiner Überzeugung. Versteht ihr das? Aha. Und was macht Jesus? Er hebt das Ohr auf und heilt es ihm hin. Das ist der Unterschied, wenn Leuten Christen begegnen oder Christus begegnen. Ja? Die einen hacken ihm das Ohr ab mit ihren Uida-Überzeugungen, ja? Und Jesus geht hin und heilt das Ohr. Das ist der Unterschied. Das ist exakt der Unterschied. Warum ist das Gift im alten Menschen gefährlich? Warum tötet's geistliches Leben? Warum? Weil im Kolosser 3, Vers 1 bis 3 steht, wie ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und jetzt euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Sucht, was droben ist, weil euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Dein Leben, dein geistliches Leben, ist bei Gott, sonst nirgendwo. Es ist da verborgen. Und wenn ich vergiftet bin durch Misstrauen zu Gott, dann werde ich nicht zu ihm kommen. Und dann geht mein geistliches Leben ein. Es geht ein. Weil das Leben fließt aus der Gemeinschaft von Gott zu mir und von mir zu Gott. Ich drücke ihm meine Liebe aus, weil er mich zuerst geliebt hat. Er drückt mir seine Liebe aus. Und in diesem Liebesfluss, da ist dein Leben, da ist mein Leben, das ist Leben, nichts anderes ist Leben, alles andere ist keins. Es ist keins. In der Welt ist kein Leben. Du hast kein Leben in der Welt, weil du bist gestorben. Du kannst auch nimmer zurück. Es wird immer leer sein. Vielleicht kennt der ein oder andere das Spannungsfeld, ich sehr gut. Und wenn dieses Gift tötet dein geistliches Leben deswegen, weil wenn du nicht zu Gott kommst im Vertrauen und diese Herzensgemeinschaft hast, dann ist nichts da, was es nährt. Versteht ihr das? Es ist nichts da, wo du empfangen kannst. Du trinkst nimmer. Es ist wie wenn du verdurstest. Das ist das ewige Leben, dass sie dich kennen. Okay. Zeit für gute Nachrichten, oder? Halleluja. Wie überwinde ich das? Wie überwinde ich dieses Misstrauen? Wie wird das Gift wirkungslos? Dann kann man sagen, ja, ich bin gestorben, mein alter Mensch ist gegangen, so lebe ich im Geist, ist wunderbar. Ich meine, das stimmt und das ist gut. Und proklamier das jeden Tag über deinem Leben, das ist super. Ohne Ironie jetzt, ganz echt meine ich das. Aber was ist mit deinem Herzen? Verändert das was in deinem Herzen? Also in meinem nicht. Ich kann es glauben, mich darauf stellen, mich daran festhalten und wir sollen das tun. Aber diese tiefe Angst, dass Gott mir was nimmt, habe ich zumindest trotzdem. Gute Nachrichten, ja? Das Evangelium, Johannes 3, Vers 14. Habt ihr die Geschichte in der Wüste noch im Kopf? Seht ihr euch da? Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Den Vers kennt jeder, ne? Aber spürt ihr, wie er lebendig wird? Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hatte. Wie wird das Gift von dem Misstrauen gegen Gott wirkungslos? Genau. Die Menschen sind in der Wüste gesund geworden vom Gift der Schlange, wenn sie die erhöhte Schlange angeschaut haben. Du kannst sagen, ja, ich schaue auf Jesus, aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich schaue auf Jesus. Das ist so ein christlicher Satz. Der stimmt, der ist richtig, aber der ist so abgenudelt, ich kann gar nicht mehr hören. Schau auf Jesus, dann passt schon. Was bedeutet das? Was bedeutet es? Haben wir Eltern hier unter uns? Ich bin noch kein Papa. Noch nicht. Welche von euch Eltern hätte nicht eingegriffen, wenn das eigene Fleisch und Blut gequält, verspottet, geschlagen? Zerschlagen, gemartert und dann umgebracht wird. Welcher Eltern hätte nicht eingegriffen? Wer von euch hätte nicht alles stehen und liegen gelassen und ne? Hätte wahrscheinlich das eigene Leben riskiert, um sein Kind zu retten? Welche Eltern hätten das nicht getan? Welcher Vater? Gott. Gott hat nicht eingegriffen. Gott hat nicht eingegriffen. Gott hat es gesehen. Und er hat sich sogar trennen lassen von seinem Herzen, von dem, was er am liebsten hatte. Hat er sich abschneiden lassen und hat zugeschaut. Er hat zugeschaut, er hat alles gesehen. Und er hat nicht eingegriffen. Warum? Weil so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt. So sehr liebt Gott dich, dass er nicht eingegriffen hat. Dass er es zugelassen hat. Stell dir vor, du kennst jemanden und du bist herzkrank. Dein Herz ist ein Panzerherz und es ist aus Stein. Du kannst nicht lieben, es schlägt nicht, es ist kalt und du wirst dran sterben. So sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, weißt du was, ich liebe dich so sehr, ich reiße mein eigenes Herz aus der Brust und ich gebe es dir, damit du leben kannst. Mein eigenes Leben ist mir nicht so wichtig, wie dass du leben kannst. Mein eigenes Leben ist nicht so wichtig, mein eigenes Fleisch und Blut ist nicht so wichtig, ist mir nicht so wichtig, wie dass du leben kannst, dass du atmen kannst, dass du frei bist, dass du lebst. Ein Leben, das sich zu leben lohnt. Das hat Gott getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt. So sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und stell dir vor, du kennst so jemand. Stell dir vor, du kennst so jemand, der das für dich tut. Wird es noch irgendein kleines bisschen Misstrauen in dir geben, so einer Person gegenüber? Gäbe es das? Sicher nicht. Wenn sich zwei Menschen lieben, dann kann man so, weißt du was, ich liebe dich so sehr, ich würde für dich sterben. Da ist ein Konjunktiv, ich würde, und Gott ist für uns gestorben. Und dann ist es was anderes, als zu sagen, ja, schau auf Jesus. Schau hin. Schau wirklich hin. Schau hin. Das ist das Herz vom Vater. Er schenkt dir nicht Segen für deinen Dienst und er schenkt dir nicht, und das macht er alles, das ist nicht das Problem, aber er schenkt dir sein Herz, dass du lebst. Und wenn du das siehst, dann wirst du vom Gift der Schlange geheilt. Es wird kraftlos, weil die Liebe triumphiert über das Gericht. Immer. Immer. So wie Mose die Schlange erhöht hat, so musste der Sohn des Menschen erhöht werden, der jeder, der hinschaut, der an ihn glaubt. Und das ist Vertrauen im Griechischen, wenn wir schon Urtext haben heute. Ist dasselbe Wort. Der lebt. Warum lebt er? Weil Vertrauen notwendig ist für eine intime Herzensgemeinschaft. Das ist das, was Gott will. Weil Vertrauen notwendig ist und weil dich das zurückbringt an sein Herz, in diese innige Gemeinschaft, wo du ihm alles erzählst, wo du so bist wie ein Kind bei seinem Vater, der ihn liebt und der alles gegeben hat. Und das macht dich gesund, es macht dein Herz gesund, auch wenn das schmerzt. Und wenn du Tränen vergießt übers Kreuz, dann macht dich das gesund. Das heilt dein Herz. Tränen bessern das Herz, sagt die Bibel. Und das ist gut. Und das ist gut. Mein geistlicher Zustand hat ein ganz einfaches Barometer. Wenn ich übers Kreuz weinen kann, dann geht's mir gut. Weil ich weine vor Rührung, nicht vor Bedrückung. Ja. Und dann komme ich zurück. Und er sagt, das ist das ewige Leben. Dass sie dich erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, dich erkennen, Ginosko, keine Überzeugung, Herzensgemeinschaft, Intimität, so nah, wie es nur sein kann. Und wir haben das heute gesungen, glaube ich schon, der Weg, ne, bei dir, es ist, der Weg ist frei, er hat alles getan, aber schaut hin, okay. Und warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, so eine Gemeinschaft mit Gott zu haben? Wenn ihr wollt, dass eure Freunde, eure Familienmitglieder, eure Arbeitskollegen oder noch viel besser auch noch die Menschen, die ihr nicht kennt, da draußen bewahrt werden und nach Hause kommen zu Gott, dann braucht ihr die Herzensgemeinschaft mit Gott ganz sicher. Ganz sicher. Ohne die seid ihr der Petrus, der ihnen das Ohr abschlägt. Mit der seid ihr Schwestern und Brüder von Jesus und heilen ihnen das Ohr hin. Vielleicht von anderen Christen, die ihnen es schon abgeschlagen haben. Wie mir manchmal. Ja, ist so. Und praktisch, was nehmt ihr mit? Wisst ihr, mein Vater, wenn euch das überführt hat, dann ist super. Das ist das Beste. Weil Gott ruft meine Kinder an mein Herz. Kommt an mein Herz. Das sagt Gott heute Morgen. Das hat er zu mir gesagt, vor 2 Wochen schon. Und ich sag's weiter. Und zurück zu dem Zeugnis mit meinem Vater. Gott hat uns mitgenommen in dieses herrliche Land. Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir sind raus aus dieser Welt. Es ist vorbei. Und er hat uns mitgenommen in die Karibik. Schöner als auf jeder Postkarte, habe ich gesagt. Ja? Er hat uns mitgenommen. Er hat uns raus und er versorgt uns. Seine Zusagen gelten. Alles, alles. Ist alles da. Vertraut dem. Vertraut dem. Aber nehmt euch Zeit für euren Vater. Weil Gott weiß, dass es Zeiten geben wird und die kommen, wo es schwierig werden wird. Da draußen polarisiert sich alles. Dunkelheit gegen Licht. Und Gott weiß, dass es schwierige Zeiten geben wird. Und er sagt, nimm dir Zeit für mich, bevor es schwierig wird. Weil wenn es schwierig wird, dann musst du mich kennen. Du musst mich kennen. Du musst mich kennen. Wenn du mich nicht kennst und nur eine Überzeugung hast, deine Überzeugung, die wird dir genommen. Aber mich kann dir niemand nehmen. Aber du musst mich kennen. Auf eine andere Weise. Auf eine tiefe Weise. Mit Einheit. Mit Einheit. Und mein Vater hat mir nie Vorwürfe gemacht darüber. Habe ich auch gesagt am Anfang schon. Ne? Er hat mir nie Vorhaltungen gemacht. Oh, ich habe dich mitgenommen und du? Nie. Weil auch steht, das steht auch im 1. Korinther 13, weil die Liebe lässt sich nicht erbittern. Gott lässt sich nicht erbittern. Gott ist nie bitter gegen dich. Weißt du das? Das musst du wissen. Es geht nicht um Verdammnis, sondern es geht um den Schrei aus dem Herzen vom Vater, von deinem Vater, der nicht wie dein Vater, der dein Vater ist. Und der hat dich mitgenommen. Und der sagt, nimm dir doch Zeit für mich. Nimm dir Zeit. Du betest für deinen Dienst, du betest um Segen, du betest, fichst vielleicht deine geistlichen Kämpfe aus für Durchbrüche und du erlebst sie. Aber Gott sagt, hey, ich will dein Vater sein, ich will mit dir schnorcheln gehen, ja? Oder was auch immer du gerne machst. Oder was immer gerne er machen würde mit dir. Nimm dir Zeit. Im Hosea 11, Vers 1 bis 4 steht, mit Seilen der Liebe habe ich euch gezogen. Und wie jemand, ein Bauer, der sich runterbeugt, um seinem Rind zu essen zu geben, so habe ich mich gebeugt vor euch. Gott hat sich runtergebeugt, so tief, dass es tiefer nimmer geht. Er ist Mensch geworden. Versteht ihr das? Er hat sich so tief gebeugt und mit Seilen der Liebe uns gezogen und um uns zu essen zu geben. Wollen wir antworten? Ihm. Und auf ihn schauen. Wirklich auf ihn schauen. Uns bewusst machen, was er getan hat. Und dann vertrauen wir ihm wieder. Und ich sage euch ein Geheimnis. Vertrauen, das ist Glauben. Ein letzter. Hebräer 4. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun, wir, jetzt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und Barmherzigkeit, ich kann es nicht lassen, und Barmherzigkeit bedeutet auf Hebräisch Rahamin. Schönes Wort, finde ich. Und es bedeutet Mutterschoß. Das wird die Frauen unter euch freuen, ne? Gottes Barmherzigkeit ist sein Mutterschoß, ist sein Schoß. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns mit Freimut, ohne Scham, weil er nie Vorwürfe macht und allen willig gibt, die ihn da bitten. Mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade treten, damit wir seinen Schoß finden zur rechtzeitigen Hilfe. Vater, ich danke dir. Von Herzen danke ich dir, dass dein Wort wirksam ist für das, wofür du gesandt hast, dass du Menschen heute zurückrufst, dass Vertrauen entsteht, Vertrauen in dich, in deinen Schoß, in deine Kraft, in deine Macht, in deine Liebe, Vater, und mal uns das Kreuz vor Augen, dass wir wissen, was du getan hast. Und nie mehr an dir zweifeln. In Jesu Namen. Amen.